Beim Podcast von Sky Sport Austria, dem Audiobeweis, gibt es eine Premiere, sozusagen der Vodcast, Videopodcast, der Audiobeweis Spezial. Und heute dreht sich alles um die internationalen Bewerbe. Großes Thema ist die Champions League. Dazu sprechen wir auch über die beiden österreichischen Vertreter, den LASK und Sturm Graz in der Europa League. Und die Salzburger sind ja wieder in der Königsklasse vertreten. An meiner Seite darf ich die zwei Experten von Sky begrüßen, Marc Janko und Alfred Tater. Dazu auch noch meinen Kollegen Martin Konrad. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind bei unserer Premiere. Herzlich willkommen beim Audiobeweis Spezial.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 201.
Ja, herzlich willkommen beim Audiobeweis Spezial, heute in etwas anderer Form. Normalerweise würde ich jetzt sagen, herzlich willkommen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, aber heute auch Zuseherinnen und Zuseher beim Podcast, der Audiobeweis Spezial, aber wir könnten es auch eigentlich nennen, den Videobeweis heute. Und an meiner Seite begrüße ich recht herzlich zwei Sky-Experten, Marc Janko.
Servus Otto.
Servus, schön, dass du da bist. Dann Alfred Tater.
Grüß dich.
Und meinen vielgeschätzten Kollegen Martin Konrad.
Ich freue mich. Besten Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Am kommenden Dienstag, 19. September, ist es wieder soweit. Großes Thema heute bei uns. Die Champions League, die Königsklasse. In dieser Saison ja das letzte Mal, vorerst letzte Mal, Gruppenphase. Da wird dann etwas umgestellt, aber vielleicht werden wir da auch noch drüber reden. Marc, wie groß ist bei dir jetzt schon die Vorfreude? Du bist ja auch immer wieder als Experte im Studio dabei.
Enorm, enorm groß. Die Zeit des Herumliegens in der Sonne ist vorbei. Ich habe mich ja über die letzten Wochen quasi schon fast wund gelegen, wie es der Mehmet Scholl mal im Studio gesagt hat. Und dementsprechend freue ich mich, dass es wieder losgeht. Bundesliga hat eh schon ein bisschen langsam angefangen, aber wenn es dann so richtige englische Wochen auch gibt mit internationalen Spielen, dann ist die Spannung dementsprechend hoch und die Vorfreude bei mir auf meiner Seite ist sehr, sehr groß.
Sehr schön. Alfred, Champions League, Königsklasse, was sind da so die ersten Dinge, die dir einfallen? Emotionen, großartige Spieler, Mannschaften?
Naja, ich bin eher ein Freund der Kategorie drunter. Europa League, Conference League, die Champions League interessiert mich nur am Rande.
Warum das?
Aber schön, dass du trotzdem da bist.
Ja, ich war Experte.
Das sind die Großkopferten. Ich bin eher für den Fußball, wo nur der Markt mitgespielt hat, für den Erdigen.
Ja, Europa League werden wir auch sicherlich ein paar Sätze darüber verlieren. Sturm Graz mit dabei, der LASK, zwei österreichische Vertreter. Und in der Champions League zum fünften Mal in Folge der FC Salzburg. Martin, wie groß knistert es bei dir schon, wenn du daran denkst, die Salzburger sind wieder dabei als österreichische Vertreter und dann natürlich die Teams. Ich glaube, ich muss sie gar nicht näher vorstellen. Auch viele Österreicher dieses Jahr dabei.
Das ist eigentlich der Punkt. Wir haben 9 Mannschaften mit österreichischen Spielern plus Salzburg. Das heißt 10 Teams, wo es immer auch einen rot-weiß-roten Zugang gibt und das bei insgesamt 32 Mannschaften. Im Übrigen, daran denke ich auch, es ist das letzte Mal, dass es ein einfaches System in der Champions League gibt, nämlich eine Gruppenphase mit 4 Mannschaften pro Gruppe. Die ersten beiden steigen auf ins Achtelfinale. Das wird in der darauffolgenden Saison ja nicht mehr der Fall sein. Da gibt es ja dann eine Tabelle von 36 Mannschaften. Alfred, da müssen wir jede Woche rechnen. Das wird dann ziemlich kompliziert. Aber jetzt freuen wir uns einmal auf die einfache.
Und vielleicht einen saudi-arabischen Teilnehmer.
Ja, na, gut. Wurde ja schon, glaube ich, ausgeschlossen von UEFA. Ja. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Das werden wir natürlich dann noch genauer beleuchten. Marc, allgemein jetzt gefragt, für dich Favoritenkreis. Ich nehme an, da wird es jetzt keine großen Überraschungen geben. Manchester City, Titelverteidiger mit Pep Guardiola. Gut, da gab es den einen oder anderen Abgang. Ilkay Gündoğan ist nicht mehr mit dabei. Wer sind für dich so die großen Favoriten?
Ja, um ehrlich zu sein, hat sich an meinem Tipp nichts verändert. Ich glaube nach wie vor, Manchester City mit ihrer aktuellen Konstellation sind das Nonplusultra. Sie haben sich auch richtig gut verstärkt. Sie haben natürlich mit Gündoğan einen ihrer Köpfe im Mittelfeld verloren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Mannschaft diesen Ausfall dementsprechend kompensieren kann. Und dann möchte ich es auch dabei belassen, weil wenn man zu viele Favoriten ins Rennen wirft, dann ist es natürlich nach dem Gießkannenprinzip möglich, dass man einen erwischt hat, aber ich lege mich fest, Manchester City wird es wieder machen.
Na bitte, Alfred, dein Tipp, wobei, ja gut, mit den Tipps, aber ich frage dich trotzdem, wer gewinnt die Champions League, vielleicht Real Madrid mit David Alaba?
Ja, die Sachlage ist aus meiner Sicht diejenige, dass sich die großen Favoriten aus den Verbänden, die Top 4, 5 sind, da sich sicher durchsetzen werden in der Gruppenphase. Ab dem K.O. dann ist alles möglich. Wir haben auch gesehen, dass City einmal ausgeschieden ist gegen Real vor 2 Jahren, glaube ich. Mhm. Daher einen Siegertipp abzugeben, das entspricht in diesem Zusammenhang eigentlich keiner seriösen Einschätzung. Ich glaube, es sind die Meister oder auch die Zweitplatzierten der Ligen aus England, Frankreich, Italien und Deutschland durchaus in der Lage, diesen Bewerb zu gewinnen. Ich hoffe, dass es die Bayern sind.
Warum hoffst du das?
Naja, die Bayern sind ja...
Ein echter Freund wahrscheinlich, oder?
Erstens einmal haben wir jetzt dort auch einen Österreich-Bezug, um Martin noch hier mit ins Boot zu nehmen. Aber was mich besonders freut, die Bayern haben jetzt nicht unbedingt das Erdölgeld oder die Gelder aus dem arabischen Raum zur Verfügung, die müssen ja eben anders wirtschaften. Und das, was der Uli Hoeneß jetzt über Jahrzehnte aufgebaut hat, ist schon aller Ehren wert. Daher würde ich wirklich sehr, sehr stark bevorzugen, dass die Bayern, die zwar nicht den besten Ruf haben bei vielen Leuten, aber vom Wirtschaftlichen her finde ich, dass sie das enorm gut machen. Und daher halte ich ihnen auch die Daumen, dass sie das vielleicht wieder mal gewinnen können.
Überschaubarer Transfer bei den Bayern, Harry Kane, glaube ich, den hätten sich andere Vereine gar nicht leisten können in der Champions League.
Eben, da braucht man kein saudisches Geld.
Das geht ich wollte gerade sagen, so wenig aber, haben die Bayern
auch. Aber ich bin beim Alfred, also ich glaube, dass die Bayern auch Außenseiterchancen haben, wobei es, wie du richtig sagst, nicht im Herbst entschieden wird und bei den Bayern auch abwarten muss. Im Herbst ist die Mannschaft ja wahrscheinlich, da der Kader sehr klein, aber die Entscheidungen fallen im Frühjahr und da gibt es im Jänner noch eine Transferzeit. Aber mein Favorit ist, abgesehen davon, dass Manchester City natürlich immer auf der Rechnung ist, da muss man allerdings auch abwarten, Marc, was mit Kevin De Bruyne ist, wann der wieder fit wird und so weiter, mein Favorit ist Inter Mailand. Denn diese Mannschaft war jetzt schon im Finale, ist meines Erachtens noch stärker geworden.
Und der Marco weiß immer Champions League.
Unser Marco, danke, du hast mir das vorweggenommen. Und der Marco möchte ja tatsächlich echter Champions League-Sieger werden. Ne?
Ja, also kurz zur Erklärung, damals hat er nicht wirklich gespielt für FC Internazionale Milano, gibt es aber schöne Bilder, wo er jubelt mit den Fans, beziehungsweise sie noch anstachelt.
Also ich wäre gern dabei gewesen, auch im erweiterten Kader von
Inter. Definitiv.
Absolut. Nein, absolut.
Aber also, warum ist FC Internazionale Milano für dich stärker geworden? Brozovic zum Beispiel abgegeben worden, aber im Mittelfeld? Aber
wenn ich die ersten Spiele gesehen habe, gefällt mir die Mannschaft noch besser als in der letzten Saison. Und sie sind in Italien jetzt schon der Favorit, also weil Napoli eigentlich, sagt jeder, nicht mehr die Qualität oder nicht heuer nicht wahrscheinlich diese Qualität hat wie in der letzten Saison. Und deswegen glaube ich auch, dass sie so von der Kompaktheit her, so wie diese Mannschaft zusammengestellt ist, ohne die ganz großen Veränderungen, jetzt nehmen wir mal Brozovic aus und Gosens, der aber eigentlich nur ein Ergänzungsspieler war, glaube ich, dass diese Mannschaft in der Lage ist, diesmal auch, aber wie gesagt, kommt ja auf die Auslosung an im Frühjahr und so, K.O.-System, aber dass die in der Lage ist, mein Tipp, Inter, und dadurch haben wir 3 verschiedene Tipps. Otto und du?
Und du?
Ich sage Real Madrid mit David Alaba.
Ja, das wäre mein zweiter Tipp gewesen.
Auch wenn viele sagen, da fehlt ein Karim Benzema, aber ich glaube, mit einem fitten Vini Junior, aber ich soll hier moderieren und keine Meinungen abgeben. Ja. Aber wenn ich schon gefragt werde.
Und es kommt noch eine Wintertransferperiode auf uns zu, vielleicht legt der Real ein bisschen was nach.
Wäre möglich, aber wenn wir gerade, Entschuldigung, Alfred,
bitte. Carlos Ancelotti, wenn er das nochmal gewinnen würde, bevor er dann brasilianischer Teamchef wird. Und dann
heißt er dann Carlos, ne?
Ja, genau. Dann Carlo Ancelotti. Und dann 2026 noch Weltmeister.
Ja,
das
Wahnsinn.
Das wäre auch ein Traum.
So, aber wenn wir schon über Marco Arnautović gesprochen haben, Marc, du kennst ihn ja noch ganz gut. Was traust du ihm zu bei seinem neuen alten bzw. ehemaligen Arbeitgeber im Sturm? Lautaro Martinez gesetzt, Kapitän. Markus Thuram wurde geholt, französischer Nationalteamspieler. Wird nicht so einfach, aber glaubst du, er kommt auf seine Einsätze?
Ich glaube schon und zuallererst freut es mich mal, dass er diese Möglichkeit noch bekommt, auf dem Niveau bei so einem Club sein Können zu zeigen. Was wir seit Jahren in Österreich immer wieder gepredigt haben, ist, dass, das ist auch meine persönliche Meinung, es gibt nicht viele, die von der Qualität her über Marco Arnautović zu stellen sind in der österreichischen Geschichte. Da wird der Fredl wahrscheinlich wieder jetzt die Nase rümpfen, aber ich habe nur aktiv quasi nur ein begrenztes Repertoire. Der Fredl seins ist ein bisschen größer wie meins. Dementsprechend, ich habe noch nie mit einem oder selten mit einem besseren Spieler zusammengespielt oder auch beobachten können. Er hat jahrelang es leider vermissen lassen, aus diversen Gründen diese Schritte zu gehen zu richtigen Top-Clubs. Okay, er war bei Inter Mailand damals quasi Kaderergänzung, hat aber nahezu nicht gespielt. Das sagt er selber auch heutzutage über die Zeit bei Mailand. Ist aber seitdem ein irrsinnig gereifter Spieler, ein gereifter Charakter, Familienvater, all diese Dinge. Also er hat dann irgendwo im Laufe der Jahre seinen Fokus gefunden. Und deswegen freut es mich, dass er jetzt endlich andocken konnte und einem Top-Verein seinem Können quasi jetzt mal gerecht wird.
Und Marco, man muss ja auch sagen, er weiß auch seine Rolle dort einzuschätzen. Genau. Er ist natürlich geholt worden als Spieler, der dann den Unterschied ausmachen kann in der zweiten Spielhälfte im Großen und Ganzen. Und ich habe sein Debüt gesehen gegen Monza. Da ist er gekommen in den letzten 20 Minuten und er hat 4 oder 5 Aktionen gehabt, aber alle waren wirklich top. Fersler eingeleitet, 2, 3 Aktionen, einen Assist zum Tor noch gegeben. Also du hast einfach gemerkt, mit ihm kommt noch einmal ein Boost und ich weiß nicht, wie du das siehst, Marc oder auch Alfred, ich glaube, in so einer Mannschaft kommt er noch viel besser zur Geltung, weil Inter natürlich meist die Gegner auch beherrscht, viel Ballbesitz hat als Bologna, wo er auch sehr oft hat müssen arbeiten, weite Wege gehen und ich glaube, das ist ja viel, viel einfacher, je näher beim gegnerischen Strafraum ist.
Ich glaube, bei Marco Arnautović ist ein Aspekt besonders hervorzuheben. Wir wissen alle, dass der physische, der körperliche Aspekt jetzt bei ihm gar nicht der entscheidende ist. Mhm. Er ist in der Lage, das Unerwartbare zu tun. Also ein absoluter Kreativmann. Und wenn man dann die Ligen durchgeht in Europa, wo solche Spieler noch am Werk sind, da findet man wenige in dieser Hinsicht. Daher, sein großes Ass ist A, psychisch und als Mensch gereift, so wie es der Marc sagt, und B, er hat nach wie vor diese geniale Art, Fußball zu spielen, indem er eben Fersler macht, Pässe, die niemand erwartet, Schüsse aus unmöglichen Situationen heraus und dann trifft. Also ich glaube, mit David Alaba ist er einer unserer besten Spieler aller Zeiten.
Na bitte, aller Zeiten ist einmal eine Ansage. Ganz kurz noch, Marc, du als ehemaliger Stürmer, vielleicht kommt ihm das auch zugute, Inter spielt immer mit 2 gelernten Stürmern. Wie sehr gefällt dir das gut? 3-5-2-Systematik, ich weiß schon, in Italien ist die Taktik so gut wie alles sehr variabel, aber inwiefern denkst du, kann ihm das dann auch natürlich helfen? Wobei Marco Arnautović, jetzt haben wir es eh schon gehört, der verfügt über unglaublich hohe individuelle Qualität.
Ja, also ich glaube, der Martin hat es eh schon richtig jetzt prognostiziert, dass Inter mit 2 Stürmern spielt und dementsprechend auch viel mehr Unterstützung nach vorne hin auch für die Stürmer gegeben ist. Dementsprechend, um es abzukürzen, ist es, glaube ich, ein richtig guter Match für Marcos Spielstil und auch in der Phase, wo sie jetzt befinden in seiner Karriere. Und dementsprechend freue ich mich auch, ihn auf die Beine jetzt genau schauen zu können in der Champions League-Phase.
Ja, freuen wir uns schon alle darauf. Alfred, wenn wir jetzt so darüber sprechen, es gibt immer wieder Überraschungsteams. Wobei, wer in der Champions League ist, der hat schon unglaubliche Qualität von den großen Namen her. Wer wäre da für dich jetzt vielleicht noch mit dabei? Napoli haben wir ja vergangene Saison gesehen, die haben dann viele schon ins Finale geredet. Auch Benfica aus Lissabon mit Roger Schmidt, ehemaligen Salzburg-Trainer. Wer glaubst du, kann da im Endeffekt aufzeigen, vielleicht der FC Arsenal London?
Nein, ich habe jemand anderen im Visier und zwar mit Marco Rose, einen der besten Coaches, glaube ich, überhaupt zurzeit auch in Europa, dass Red Bull Leipzig, also Rasenballsport Leipzig,
RB Leipzig
auch eine Rolle spielen kann. In der Gruppenphase, glaube ich, werden sie sicher drüber kommen und dann muss man eben warten, was in der K.O.-Phase ist, welche Gegner da kommen. Also das könnte eine Chance sein, einen Außenseiter zu finden, der dann am Ende auch sticht.
Ja. So, Entschuldigung, es wundert jetzt, dass du Rose so über den Klee lobst, weil du immer gesagt hast, die Red Bull-Trainer haben alle Qualität, aber sie müssen eigentlich erst beweisen nach Salzburg, dass sie tatsächlich auf dem höheren Niveau sind.
Ja, dann zähl einmal alle Red Bull-Trainer auf und dann schau, wer Erfolge gehabt hat.
Ja, und der Rose ist für dich der Einzige.
Nein, neben Adi Hütter. Den Schmidt gibt es noch und Adi Hütter ist eigentlich kein Ausbildungstrainer gewesen, deshalb ist er auch gegangen, aus freiwilligen Gründen. Und der Adi Hütter ist ein Selfmade. Chef.
Entschuldigung, du hast aber auch noch angefügt, dass es in dem Red Bull-Kosmos, sobald sie sich aus diesem Red Bull-Kosmos bewegen, dass sie dann erst gemessen werden könnten, oder?
So ja, genau,
das hat nicht. Jetzt ist er quasi wie dem Red Bull-Kosmos, also er weiß ja, woran er ist, dementsprechend passt ja, das, oder?
Der erste Schritt von Rose zu Gladbach und dann zu Dortmund war ja auch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Jetzt mit Leipzig, glaube ich, ist er dort angekommen, zu Hause ist er, hat eine Mannschaft genau die auf seinen Stil zugeschnitten ist. Also die werden für Furore sorgen.
Marc, ganz kurz deine Einschätzung. Gruppe G, ich habe es jetzt aufgeschrieben, habe es nicht auswendig im Kopf. Weißt du die Gruppe RB Leipzig mit?
Na, lass mich mitlesen, bitte.
City.
Ja, Manchester City, dann österreichische
Young Boys Bern, erstes Spiel
IB, schon. IB, Young Boys Bern und dann noch österreichische Beteiligung.
Ja.
Roter Stern Belgrad.
Richtig? Nein.
Was?
Serena,
okay, gut. Nein. Gut, jetzt habe ich mich schon kurz gefürchtet, ja, dass Martin dann nicht top informiert ist, aber das ist ja sonst auch immer. Also, deine Einschätzung, weil RB Leipzig, muss man ja auch sagen, die haben hohe individuelle Qualität verloren, wenn wir schon vorhin bei dem Thema waren, Dominik Soboslai zum Beispiel zum FC Liverpool, und Nkunku, FC Chelsea, übrigens gar nicht dieses Jahr in der Champions League, mit dabei, Guardiol zum Titelverteidiger Manchester City gewechselt, aber sie haben auch Qualität hinzubekommen. Also was traust du RB Leipzig zu?
Dass er nicht Leimer erwähnt hat.
Ja, der ist ja weggegangen zu den Bayern.
Na, aber stimmt ja, schon. Großer Adalas, oder? Und trotzdem eine
super Mannschaft. Super Mannschaft. Vielleicht wird Šeško heuer in der Saison endlich mal richtig vorne zünden, der jetzt für sein Nationalteam ein unglaubliches Tor gegen Schweden geschossen hat. Kann man sich auf YouTube anschauen.
Ja.
Dementsprechend, ja, es ist auf jeden Fall, die Mannschaft hat die Qualität, dass sie für Furore sorgen kann, ja, aber du wirst mir jetzt nicht aufs Glatteis bringen, da irgendwelche Prognosen zu geben, wie weit es die Mannschaft schaffen kann, weil ich glaube einfach, ab dem Viertelfinale, dann ist es zusammengerammt.
Mhm. Ach so. Ja, mir gefällt Dani Olmo einfach. Also ich muss sagen, das ist für mich ein Spieler, der...
Optisch meinst du?
Das einzige Problem, das er hat...
Was immer du die Nummer
nennst. Aber das einzige Problem, das er ja natürlich hat, Dani Olmo, wenn er überhaupt ein Problem hat, ist seine Verletzungsanfälligkeit.
Ja, aber begnadeter Spieler und ich glaube, war wichtig, dass der geblieben ist, weil sonst wäre das... ja, dann wäre es sicher schwieriger
geworden. Ja, angeblich nächstes Jahr dann fixe Ausstiegsklausel, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Martin, von den österreichischen Spielern her, jetzt exklusive Salzburg. Du weißt sicherlich, wie viele Österreicher mit dabei sind. Jetzt haben wir ja schon gehört, Alexander Dragovic.
Gesagt, du testest ihn schon wieder?
Natürlich, ich muss ihn immer.
Liefert immer.
9 Mannschaften, aber wie viele Spieler?
Ja, also einmal 9 plus bei den Leipzigern sind ja 3, also sind wir schon bei 11. Ne? Müssen dann 11 spielen.
That's it. Perfekt, so einfach geht es.
Das ist eine Bank.
Ja, Leipzig nämlich mit 3, Österreichern, Konrad Leimer jetzt schon bei den Bayern, wissen wir, aber mit Niki Seiwald. Baumgartner wurde ja dann auch noch geholt. Und Xaver Schlager, genau.
Hast du die Frage auch gestellt?
Nein, noch nicht, aber jetzt wollen wir über die Salzburg-Gruppe reden. Mit dabei sind Real San Sebastian, Real Sociedad aus Spanien, vergangene Saison 4. Dann Benfica, der Meister aus Portugal, Benfica Lissabon mit Roger Schmidt. Und dann noch FC Internazionale Milano, kurz Inter Mailand auch genannt, Vorjahresfinalist. Ganz kurz, bitte führ aus, deine Einschätzungen, du hast es ja auch schon bei uns online ein paar Ausführungen getätigt in den Sendungen. Die Fans kommen voll auf ihre Kosten aufgrund der attraktiven Städte und die Fußballfans bzw. die Salzburger Mannschaft, die darf dann auch wieder sehr viel Erfahrung sammeln.
Darf viel Erfahrung sammeln und an meinen Aussagen und an meiner Meinung hat sich natürlich nichts geändert. Ich glaube, dass es eine verdammt schwierige Gruppe werden wird für die Salzburger. Natürlich, die letzten Jahre haben uns gelehrt, dass die Salzburger immer wieder überraschen können, aber ich glaube, heuer ist es ein bisschen anders, dass einfach, okay, Benfica hat vorne eine enorme Qualität verloren, aber gerade dieser Verein ist sinnbildlich, wie viele sein wollen, dass sie einfach von unten rauf immer wieder für Nachschub sorgen und quasi in Europa unbekannte Leute dann vorne reinsetzen. Deswegen glaube ich, dass für die Salzburger, also wenn sie es schaffen, europäisch zu überwintern, würde ich das persönlich als Erfolg werten und ich glaube, dass es ein Rennen mit Real Sociedad wird um den dritten Platz und das würde ich als gut empfinden.
Martin, Real Sociedad, da war doch etwas mit einem österreichischen Team. Sturm Graz, insgesamt glaube ich vor 1,5 Jahren, beziehungsweise
im Herbst
wären es dann 2 Jahre, genau, da gab es ja einen Unentschieden und dann einen Auswärtserfolg der Basken. Wie ist deine Meinung über diese Mannschaft? Dort sind immerhin 3 spanische Nationalteamspieler. Und etliche andere
auch. Ich brauche nicht eine Mannschaft, die in La Liga unter die Top 4 kommt. Ich glaube, dann ist es ja auch schon gesagt, oder? Ich glaube, das ist. Also, wir können uns drehen, wie wir wollen. Ich glaube, es ist die schwierigste Gruppe, in der Salzburg bisher in der Champions League-Geschichte gelost wurde. Es ist der 5. Anlauf. Es sind 3 Gegner, wo alle 3 zu stark sein können, wo Salzburg aber natürlich auch überraschen kann. Und bisher, korrigiert mich, war doch immer zumindest ein Team dabei, egal ob es Zagreb war, Lok Moskau war, ob es der belgische Meister war in der ersten Saison, wo du irgendwie das Gefühl gehabt hast, da geht auf alle Fälle Platz 3. Und so ist es ja auch dann immer gekommen und einmal sogar Platz 2. Also ich sehe es als eine äußerst schwierige, interessante Gruppe an, aber der Ausgang ist für mich völlig offen. Es könnte immer auch so enden, dass Salzburg am Ende im Herbst dann die internationale Saison beendet. Das kann aber natürlich auch eine große Überraschung geben und man ist nach Inter Mailand vielleicht tatsächlich im Achtelfinale.
Ja, aber wenn sie Vierter werden, würde ihnen jetzt, glaube ich, auch niemand Vorwürfe machen bei dieser Gruppenauslosung. Also ich kann mich nur erinnern, San Sebastian, Real Sociedad aus Top 4, weil du schon gesagt hast, Martin, das ist eigentlich unglaublich. Also da hat es mich selber dann gerissen. Alfred, deine Einschätzung, beziehungsweise du
wolltest noch was dazu sagen. Meine Einschätzung ist ganz klar und widerspricht ein wenig den Einschätzungen von Marc.
Das überrascht mich jetzt wenig.
Deswegen sitzt du
ja
da.
Ja, ja.
Also weil du ja nicht Champions League, sondern Europa League-Experte bist.
Danke.
Autsch. Oh, wie schweres Foul.
Das ist ein Gelbe. Ja. Also, ich hoffe hier auf Gerhard Struber. Nämlich insofern, dass er den Spielstil, den er pflegen will, also mit Risiko auch ganz vorne zu pressen, gegen genau diese Teams beibehält. Weil weder Inter noch Sociedad noch Benfica treffen in der heimischen Meisterschaft auf Teams, die ihnen schon auf dem 16er im eigenen auf die Zehen steigen. Wenn also der Gerhard diese Strategie beibehält, besteht eine große Chance. Es besteht natürlich auch die große Chance, dass man ausgespielt wird, weil diese Mannschaften ja dann das beherrschen können, von hinten den Ball nach vorne zu bringen und die Löcher dann auszunutzen, die sich ergeben. Aber letztlich glaube ich, dass weder Sociedad damit umgehen wird können, dass ein Team da ist, plötzlich im eigenen Stadion, das ganz vorne presst, aber auch nicht Benfica, obwohl Roger Schmidt natürlich genau weiß, wie das dann zu behandeln wäre. Aber trotzdem, die Chance besteht, wenn man das durchzieht, dass man Chancen hat. Und auch wenn man jetzt sagt, das Durchschnittsalter dieser Mannschaft, das ist ja wirklich verglichen mit allen anderen sehr gering, das könnte natürlich auch einen Ausschlag geben, dass die Routine sich gegen den jugendlichen Leichtsinn unter Anführungszeichen durchsetzen könnte. Aber ich schreibe Salzburg nicht ab, vielleicht gewinnen sie sogar die Gruppe.
Ja, aber wo widersprichst du damit uns? Wir haben sie auch nicht abgeschrieben. Ich habe nur gesagt, es ist eine schwierige Gruppe und da ist alles möglich. Das hast du jetzt eigentlich auch gerade gesagt. Ne? Am Ende des Tages gesagt, könnte auch sein, dass sie zu offensiv spielen oder zu viel riskieren und der Jugendliche leicht sind. Kann alles sein. Ich sage, es ist alles möglich, aber es ist eben eine schwierige Gruppe.
Ja.
Und wie aber wieder wird
Salzburg dann am Ende?
Ja. Also ihr seid euch ohnehin einig, es ist eine schwierige Gruppe. Die Salzburger wäre dann schon ein Riesenerfolg, wenn sie Zweiter oder gar Erster werden würden. Ob Dritter dann möglich sein wird, werden wir sehen. Ich möchte noch ganz kurz bei diesem Thema bleiben. Die taktische Grundausrichtung der Salzburger. Gerd Struber hat jetzt gesagt, er möchte wieder mehr Spektakel, wieder diese Salzburg-DNA. Zuvor unter Matthias Jeißle war oft zu vernehmen, das ist sehr pragmatisch alles angelegt, sehr ergebnisorientiert. Wie glaubst du, werden sie Salzburger jetzt in dieser Champions-League-Saison anlegen?
Naja, hat er schon ein bisschen was vorweggenommen, dass man immer wieder quasi attraktiver spielen möchte, was auch immer das heißt. Und genau da sehe ich eben auch quasi die Diskrepanz oder das Problem, was sie möglicherweise auf internationaler Ebene haben könnten, weil du dann eben auf Mannschaften triffst, die genau diesen Vorwärtsdrang halt, diesen Druck aushalten können und von hinten heraus kombinieren können. Und letzten Jahre, Martin hat es auch schon kurz angerissen, waren immer Mannschaften dabei, vom Namen her top, aber sie hatten immer ein bisschen eine schwierige Phase gerade zu durchkämpfen. Das sehe ich heuer nicht bei Inter. Sie sind italienischer Meister geworden, Vizemeister, Verzeihung.
Nein, Dritter sind sie geworden, pardon.
Ah, okay, Dritter, aber auf jeden Fall.
Zweiter Lazio.
Ja, aber sie waren jedenfalls im Champions League-Finale.
Sind gefühlt großartige Saison und diese Mannschaft hat sich nicht jetzt wahnsinnig verändert, haben jetzt auch einen Top-Spiel hinzubekommen mit Marco. Also da gab es jetzt keine Gründe von außen für mich, das so zu beurteilen, dass diese Mannschaft jetzt ein bisschen mit sich zu kämpfen hat, sondern eher eigentlich noch besser geworden ist möglicherweise. Benfica sehe ich jetzt auch nicht als unbedingt schlechter an als in der letzten Saison. Dementsprechend, ich befürchte, dass es, wenn man diesen Ansatz wählen sollte, ich habe jetzt nicht mit Gerd Struber noch gesprochen, dass man Holle Darona vorne spielt und pressen möchte. Ich glaube, dass genau das auch der Grund gewesen ist, der letzte Saison, warum Matthias Jeißle es als erster Trainer in Salzburg geschafft hat, Historisches zu schaffen, weil genau auch der Fokus auf die Defensive gelegt worden ist. Ist jetzt nach außen immer nicht sehr attraktiv, das weiß ich schon, aber auf diesem Level ist das eigentlich vollkommen wurscht.
Also du meinst auch mit dem historischen Achtelfinale in der Champions League, gut, dann gegen den FC Bayern München ausgeschieden.
Aber trotzdem, der Marc sagt, es geht doch, und das mein, ja. Hier haben wir einen Trainer auch mit den Alfred, es geht dann trotzdem letztlich auch um die Balance. Und genau das, was der Marc auch sagt, die Gefahr ist natürlich gegeben, dass diese Teams mit der Qualität es schaffen, trotzdem defensiv auch gegen die Salzburger standzuhalten und dann aber die Räume, die sich ergeben, möglicherweise auch deutlicher zu nutzen. Das ist natürlich ein Unterschied zur österreichischen Liga und dass diese Gefahr besteht natürlich.
Ja, wie groß ist die Gefahr gleich? Das erste Spiel am Mittwoch dann, auswärts bei Benfica, Roger Schmidt, ehemaliger Trainer, der weiß dann ganz genau, was auf ihn und seine Mannschaft zukommt. Stichwort Angriffspressing. Finde ich auch interessant, Roger Schmidt von seiner Spielweise hat sich da schon unglaublich weiterentwickelt, war ja auch in Deutschland tätig, dann in China, dann bei der PSV Eindhoven und jetzt eben bei Benfica Meister geworden. Wie schwierig wird dort die Aufgabe?
Sehr schwierig, aber ich denke, dass die Biografie dieses Spiels schon von vornherein klar ist. Es wird ein 90-minütiges Tempo-Schlagabtausch werden. Also ich sehe da jetzt kein Problem für beide Teams. Benfica kann es, aber Salzburg wird es auch können. Daher viele lange Ballstaffetten wird es nicht geben. Es wird permanent Umschaltphasen geben von der einen auf die andere Seite und umgekehrt. Also das wird ja sehr interessant sein, wie dann die Teams mit dem Ballgewinnen dann umgehen. Ich glaube, das Spiel wird rein über Umschaltphasen von defensiv-offensiv zu offensiv-defensiv etc. entschieden werden und keinesfalls mit dem Spiel von hinten und kontinuierlich und irgendwelche Spielzüge und den ganzen Blabla.
Finde ich interessant, hätte ich eine andere Einschätzung dazu. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Martin. Benfica im Ballbesitz, habe ich die schon recht stark gesehen, vergangene Saison in der Königsklasse.
Genau.
Deine Einschätzung?
Ja, ich glaube, dass die Benfica in der Lage ist, eben auch anders zu spielen. Aber das müssen sie auch, weil sie in der portugiesischen Liga auch eben zu den Favoriten immer gehören in den meisten Spielen. Und die haben auch begnadete Fußballspieler drinnen. Also insofern sehe ich es deswegen aber nicht als Widerspruch, weil Schlagabtausch kann es ja trotzdem sein. Ich glaube, dass Salzburg sicherlich überraschen wird, aber es wird eben auch daran liegen, ob Salzburg es schafft, den Gegner auch bei deren Aktionen in Griff zu bekommen. Und das wünschen wir uns natürlich, dass Salzburg von Beginn weg Chancen hat, weiterzukommen. Nichts ist schlimmer, wenn du vielleicht jetzt schon einmal mit einem schlechten Spiel startest, dann hast du im Heimspiel schon gegen Sociedad durch einen gewissen, unter Anführungszeichen, Druck. Und bevor du zweimal gegen Inter spielst, wo man ja schon mal sagen kann, das wird sowieso die größte Hausnummer werden. Also von dem her wäre schon ganz gut, wenn Salzburg überraschen könnte. Und wir würden es uns natürlich wünschen, logischerweise.
Aus österreichischer Sicht definitiv. Und die Salzburger, die konnten in der Königsklasse immer wieder überraschen. Vergangene Saison Milan und Chelsea in der Gruppe gehabt. Dazu auch noch Dinamo Zagreb. Und beim FC Sevilla kann ich mich erinnern, da gab es ja dieses 11 Meter schießen, schon in der ersten Spielhälfte, aber wäre schon wichtig, dass die Salzburger mit diesem Auswärtsspiel zumindest mit einem Punkt reinkommen in die Gruppenphase.
Ja, es hilft immer, wenn du gut einen Bewerb startest, dann macht das auch etwas mit dem Selbstverständnis der Mannschaft, mit dem Selbstvertrauen der Mannschaft, dementsprechend logisch.
Ja, ja, und vom Kader her, jede Saison haben wir diese Diskussionen, der Kader ist nicht mehr der von vergangener Saison,
was
der Qualitätsverlust, naja logisch, wenn du viele Spieler durchwechselst, abgibst, dazuholst und so weiter und so fort. Jetzt frage ich aber trotzdem, welcher Spieler ist für dich da ganz oben anzusiedeln, der für Furore sorgt? Konnte, ein Noah Okafor, hat er den Verein verlassen, hat eine großartige vergangene Saison in der Champions League absolviert, konnte auf sich aufmerksam machen. In dieser Saison Karim Konaté, große Überraschung, dass ich den nenne. Wer noch?
Ja, das ist eigentlich meine einzige Aktie, die ich vorne bei den Salzburgern ganz oben stehen habe. Konaté, der irrsinnige Dynamik hat in seinem Spiel, einen Zug zum Tor und auch einen unbekümmerten Abschluss. Und sonst, muss ich ehrlich sagen, wird schon dünner. Wenn ich jetzt auf das internationale Level schaue, dann habe ich heuer bei den Salzburgern erstmalig so ein bisschen Bauch, wie wer da vorne für Vorhörer sein könnte.
Sekou Keita.
Ja, ist halt ein mittlerweile altbekanntes Gesicht in Salzburg. Natürlich ist er auch einer von denen, die möglich nach vorne etwas machen können. Aber sonst, glaube ich, außer Keuter wird es dann schon eng, glaube ich.
Warum hast du jetzt gerade Sekou Keita genannt?
Weil ich glaube, dass der wäre schon längst nicht mehr da.
Wenn er nicht verletzt gewesen wäre.
Salzburg ist dann die Dopingsperre. Ja. Und der hat die Qualität, das sieht man auch, hat jetzt auch wieder kommt zurück, 3 Spiele, 3 Kurzeinsätze, jeweils 1 Tor. Noch dazu gegen Wolfsburg das Siegtor. Ich glaube einfach, dass der auch auf dem Niveau, weil er das schon länger kennt, für Salzburg ganz wichtig ist im Herbst. Wünsche mir ihm, dass er verletzungsfrei bleibt. Aber sonst bin ich natürlich schon bei Marc. Wenn du in einem Sommer-Transferfenster einen Šeško, einen Adamu, einen Okafor verlierst, das ist einmal ein ziemliches Pfund, würden die deutschen Kollegen sagen, oder? Alfred?
Ja, ist ein Pfund, aber wir dürfen nicht die Defensive vergessen. Ich glaube, Pavlovic ist eine Aktie, die Monster. Wieder schlagend wird. Einer der
für viele der beste Spieler in der österreichischen Bundesliga
aktuell. Der beste Innenverteidiger.
Ja, definitiv, aber können nicht, wir auch allgemein
aber vielleicht. Aber gehört eindeutig zu der Crème de la Crème zurzeit und glaube ich auch für viele Teams in Europa ein interessanter Mann. Er mit Baidoo dann in der Verteidigung, das könnte durchaus auch ein Bollwerk
vielleicht
sein.
Vielleicht wird Solé wieder fit, auch nicht zu unterschätzen.
Natürlich. Die Frage mit seinen Knieproblemen.
Und sie haben auch mit Alexander Schlager einen Tormann, der mir gefällt. Das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Der ist nicht grundlos jetzt die Nummer 1 in der österreichischen Nationalmannschaft. Der ist ein sehr guter Einkauf gewesen für Salzburg.
Aber insgesamt, ich merke schon, du siehst den Kader gut aufgestellt für die Aufgaben in der Champions League, weil du jetzt auch Samson Baidoo genannt hast. U21-Nationalteamspieler stammt aus dem Nachwuchs des GRK, gerade so mit. Also den siehst du schon bereit für die Champions League?
Natürlich muss er noch lernen, das ist ja keine Frage. Aber ich glaube, mit seinem Partner Pavlovic, der ja unumstritten der Abwehrchef ist, ist es eine Mischung, die ihm gut tut. Das sieht man auch in der heimischen Liga zum Beispiel. Jetzt bei Rapid hat man das gesehen, leider mit dieser Verletzung von linke Innenverteidiger bei Rapid Schnell.
Ach Gott.
Der Zvetković.
Jetzt hast du mich auch
Zvetković. Falsch. Und neben ihm ist auch Querfeld gewachsen.
Ja, der war auch schon vergangene Saison.
Ja, trotzdem, aber du brauchst eben einen, der dir hilft in vielen Situationen, der dich managt als Spieler, der dir relevante Infos zuruft und so weiter und so fort. Daher, ich glaube, bei du wird sehr viel profitieren von Pavlovic.
Ja, und dann sind wir gleich beim Thema gestandene Führungsspieler. Auch immer wieder Thema bei den Salzburgern. Wer fällt dir ein? Jetzt haben wir schon gehört, der Torhüter, Innenverteidiger. Wer ist da noch ein Spieler, der da Verantwortung übernimmt auf dem Feld und auch Akzente setzt?
Ja, ich tue mir generell immer schwer, wenn man von Führungsspielern redet und dann auf den Torhüter verweist, weil ich der Meinung bin, dass der Torhüter nur bedingt Einfluss nehmen kann auf einen Spielverlauf, Kommandos geben kann. Logischerweise ist er viel zu weit weg, örtlich bedingt. Dementsprechend würde ich als Trainer nie einen Torhüter als Kapitän nennen. Machen internationale Top-Mannschaften, Manuel Neuer bei Bayern München, machen das natürlich. Aber das Gute ist, ich werde ja wahrscheinlich nie Trainer werden. Dementsprechend kann ich das jetzt hier leichter herausposaunen. ich würde eher Spieler am Feld halt nennen. Ne? Pavlovic ist schon genannt worden, allein schon von seinem Auftreten, von seiner Körpergröße her, ist das schon mal eine Erscheinung, der sich auch Gehör verschaffen kann in der Kabine. Und bei Salzburg ist halt immer das Thema mit der sprachlichen Ebene, aber ich glaube, das kann man lösen und wird man oder hat man schon gelöst. Dementsprechend glaube ich nicht, dass das ein Hindernis sein könnte.
Wie ist deine Einschätzung? Du hast ja auch schon Strahinja Pavlovic genannt. Mir würde dann zum Beispiel noch ein Amar Dedic einfallen, Rechtsverteidiger, bosnischer Nationalteamspieler, der ja auch Kapitän ist, sich unglaublich auch menschlich weiterentwickelt hat, hört man immer wieder, um den vielleicht zu nennen. Wer sonst noch, Alfred?
Naja, wir haben im zentralen Mittelfeld den sogenannten Sechser mit Gurnah und wir dürfen nicht vergessen, dass das große Vorbild, das ja Salzburg mit Kamara hatte, der ja auch bei Salzburg ein, zwei Jahre Anlaufzeit benötigte, bis er zu diesem Klassemann gereift ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Gurnah heuer schon einen Schritt weiter ist und noch zusätzlich zu den beiden Innenverteidigern als Sechser auch die Defensive stabilisieren wird. Also den würde ich auf keinen Fall vernachlässigen. Gurnah wird heuer ein Hund werden, an dem sich viele Gegner die Zähne ausbeißen.
Aber du kannst kurz den Fredler Frage stellen, weil du ja Trainer warst. Hast du jemals einen Torhüter als Captain aufgestellt?
Nein, ich habe gar keinen Captain ernannt.
Die haben sich immer selber
entdürfen? Ich habe die Schleife genommen, habe sie in die Menge gehauen und der hat es gefangen, war Kapitän.
Peter Neuruhr hat das so übrigens mit den Trikots angeblich gemacht und die Spieler, die eins gefangen haben, die durften dann von Beginn an ran.
Aber es gäbe, weil dann sind die Zuschauer schuld, wenn er verliert.
Ja, immer sind die anderen schuld. Aber Martin, jetzt haben wir schon fast die gesamte Salzburger Mannschaft übertrieben gesagt durch. Alexa Terzic, Andi Ulmer links hinten. Glaubst du, dass Andi Ulmer noch zu vielen Einsätzen in diesem Jahr kommen wird in der Champions League?
Noch zu vielen wahrscheinlich nicht, aber ich meine, ich glaube auch Andi Ulmer weiß, er wird jetzt im Oktober 38, dass das eine schöne Phase noch immer ist in seiner Karriere, dass er mit diesem Alter da auch noch dabei sein kann, darf und sich das auch verdient hat. Aber ich finde es ganz gut, dass ein Spieler da ist, der in der Serie A schon gezeigt hat, dass er wertvoll ist. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Position bei Salzburg sehr gut besetzt ist. Bei Gurnah bin ich bei dir. Der sollte übrigens auch ein Hund sein müssen, um deine Worte zu nennen. Nur dann wird Salzburg auch den Herbst überwintern international. Er ist ein bisschen schlampig, aber Beatstop, der Däne, der macht auch Druck, weil der kann Dynamik auch auf der Sechser-Position spielen. Und man darf nicht vergessen, Sucic kommt gerade zurück. Fernando und Cabaldo, über die spricht im Moment keiner. Vielleicht werden die auch einmal fit, vielleicht auch matchfit. Das sind ja Spieler, die schon bewiesen haben, dass sie in der Champions League für Salzburg und damit auch international erfolgreich sein können. Und wir reden dann immer über die Spieler, die jetzt spielen. Das sind ja ganz andere, nicht? Kjærgaard, Nene spielt.
Gloch. Ronko Šimić zum Beispiel haben wir jetzt noch gar nicht
genannt. Ronko Šimić und Oskar Gloch vor allem, der jetzt wieder getroffen hat für das israelische Nationalteam. Also da ist natürlich sehr viel Qualität da, sehr jung, aber wir würden sicher, ich glaube, es wäre auch noch wichtig, dass eben die schon etwas mehr Erfahrung haben, dass die vielleicht dann auch noch vorangehen in den entscheidenden Spielen. Also das würde ich mir wünschen. Kader ist jedenfalls groß genug und ich meine, bei Salzburg, das wissen wir alle, war es immer so, dass das ein junges Gerüst war und das ist halt die gesamte Politik bei Salzburg so. Ja. Es geht ja nicht darum, die Champions League zu gewinnen, weil dann wäre die Mannschaft eine andere. Es geht darum, in der Champions League zu spielen, im Idealfall zu überwintern und damit auch natürlich die Spieler wieder interessant zu machen und zu verkaufen.
Ja, und es ist dann schon noch einmal etwas anderes, und da möchte ich jetzt die Admiral-Bundesliga überhaupt nicht kleinreden, aber wenn dann die Champions-League-Hymne ertönt, wenn es dann gegen diese großen Mannschaften geht, da schaffen es die Spieler dann schon auch immer wieder, besondere Leistungen abzurufen.
Ja, musst du auch, weil sonst gehst du dort unter auf dem Niveau und du musst dort andere Tugenden teilweise auch auf den Platz bringen, also in der Bundesliga. Die Mannschaften, die das schon gespürt haben am Feld, Sturm Graz, Salzburg, um jetzt nur die zwei Aushängeschilder der letzten Jahre zu erwähnen, die haben das schon gemerkt, was es da bedarf auf dem Niveau und dementsprechend, ja, vollkommen richtig.
Ja, und ich glaube, zusammengefasst, der große Favorit in der Gruppe mit den Salzburgern ist Inter Mailand, dann Benfica, Real Sociedad San Sebastian und die Salzburger. So wie unsere oder eure Einschätzungen jetzt sind, da wird es dann wohl eher um den dritten Platz gehen. Alles andere wäre dann natürlich eine Überraschung, aber sehr schön aus österreichischer Sicht. Dann sprechen wir über die stärkste Gruppe in der Champions League in dieser Saison. Das ist, wer ist da alle dabei, Martin?
Gruppe F.
Ja, mit welchen Mannschaften?
Paris, wobei die sind vielleicht gar nicht mehr so stark, aber der Name ist zumindest klingt
hervorragend. Ja, von den Namen her.
Milan ist gut. Newcastle natürlich als Premier League-Vertreter und dann gibt es noch BVB. Da ist auch die Frage, wie gut sind die wirklich?
Ja, wie gut sind die wirklich?
Ja, Marcel also Sabitzer, ist jedenfalls hervorragend. Ich glaube, da sind wir uns einig. Freuen wir uns drauf auf diese Gruppe.
Ja. Von den Namen her super,
ja. Ja, und Lionel Messi zum Beispiel, dieses Mal gar nicht mehr in der Champions League vertreten, aber das stört dich so gar nicht. Also nicht, weil du etwas gegen Lionel Messi hast oder auch ein Cristiano Ronaldo fehlt, aber das liegt auch daran, dass die andere Ligen gewählt haben und es kommen ja auch richtig gute Spieler nach.
Ja, irgendwann ist jede Zeit oder jede Phase mal zu Ende und sind jetzt neue Superstars am Werk und dementsprechend muss man das so hinnehmen, wie es ist und vielleicht werden wir in ein paar Jahren, haben wir jetzt auch schon vor einigen Jahren gesagt, dass wenn wir dann zurückblicken und dann die Statistiken sich zu Gemüte führt von Messi, von Ronaldo, dann eigentlich wirklich erst einschätzen kann, was die zwei geleistet haben, Jahr ein, Jahr aus und das ist einfach absurde Zahlen sind. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber es sind jetzt neu am Berg, so ist der Lauf der Zeit, so ist das Leben. Und so schauen wir jetzt weiter.
Sind die Pariser in dieser Gruppe für dich überhaupt der Favorit? Kylian Mbappé, gut, der ist noch da. Kann das dann überhaupt auf Dauer noch gut gehen? Sein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus?
Also ich glaube, bei Paris hat es ja nur selten an der Qualität gemangelt, sondern vielmehr am Mannschaftsgefüge und an der Art, wie man sich selber wahrgenommen hat auf dem Feld, nämlich nicht als Mannschaft, sondern als Ego-Mannentrupper. Jeder war sich selber quasi der Wichtigste und dann war es vielleicht wichtig, was verdient der andere, was verdiene ich und wohin geht mein weiterer Weg. Also da war schon sehr viel von außen jetzt betrachtet, ich war jetzt nie beim Training dabei, einfach hat die Zusammenstellung der Mannschaft hat für mich einfach von hinten und vorne nicht gepasst. Es wurde ein Ansatz gewählt, dass man vielleicht sich eine Mannschaft zusammenkaufen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube auch, dass solche Gehaltsgefügen, Sprenger wie ein Mbappé für eine Mannschaft absolutes Gift sind. Er ist jetzt drauf und dran, den nächsten Schritt zu machen, wahrscheinlich nächsten Sommer, wie korportiert wird, zu Real Madrid. Und da bezweifle ich, dass das eine gute Konstellation ist, um Erfolg zu haben mit Paris.
Gut, wir dürfen auch nicht vergessen, Neymar hat auch Paris Saint-Germain verlassen. Alfred, wie siehst du dort die Situation mit neuem Trainer? Kylian Mbappé ist noch immer da, wahrscheinlich nur.
Oder wieder.
Oder wieder oder nur bis nächsten Sommer. Oder was wissen wir schon, was im Winter vielleicht passieren wird? Kann ja auch noch etwas sein.
Also ich teile im Großen und Ganzen die Einschätzung von Marc. Ich glaube, Paris wird in dieser Gruppe keine Rolle spielen.
Keine Rolle, das heißt, sie scheiden als Vierter aus. Ja. Na bitte. Und das heißt, sie werden Erste
im Umkehrschluss? Sie werden auch nicht französischer
Meister. Nein, die Hütte fix.
Mit der AS Monaco oder vielleicht Lens mit Kevin Danso?
Es geht schwierig. Nicht aus.
Auch nicht. Aber jedenfalls, ja, ich bin auch der Meinung. Also in der Gruppe, Entschuldigung, um zurückzukommen. Nein. Die klingt super, aber ich glaube auch, dass da auf Milan und auf Newcastle es aufzupassen gilt, oder?
Hier sieht man wieder, was bedrucktes Papier bewirken kann. Wenn drauf steht Pfund, oder Dollar oder was auch immer, wenn es aus Arabien kommt, Newcastle. Die spielen in der Premier League eigentlich, ohne dass irgendwie eine Chance gibt, irgendwo ganz vorne mitzukommen. Dann wird investiert und plötzlich wird man unter die Top 4 und ist dann dabei in der Champions League. Also Geld spielt Fußball, Newcastle ist das Paradebeispiel.
Ja, aber widerspricht dir nur ungern, Alfred. Aber
dann widersprich mir,
aber
hängt das zum Hals aus.
Ja, das merkt man gar nicht. Aber nur der Punkt ist schon der, ich finde das trotzdem beachtlich, was Newcastle geschafft hat, denn es sind ja nicht so, dass die anderen keine Investoren haben und reiche Besitzer haben.
Hast du gesehen, wie die gejubelt haben, wie es geheißen hat, die Araber kommen?
Ja, aber um das geht es ja nicht. Es sind ja 10 Top-Teams in der Premier League, die auf einem selben oder auf einem ähnlich hohen Niveau investieren und agieren. Ich finde, das bei Newcastle das Besondere ist, dass sie es geschafft haben, weil die anderen geschwächelt haben. Liverpool, Chelsea, ja, Manchester United hat zunächst in der Saison die erste Hälfte stark geschwächt. Sie waren zur Stelle und deswegen finde ich das hochbeachtlich, dass diese Mannschaft unter die Top 4 gekommen ist, weil normalerweise sind da 6-7 Mannschaften, die sich das immer ausmachen und in den letzten Jahren.
Und sie sind nicht die Mannschaft mit den meisten Transferausgaben, das ist Chelsea und Manchester United.
Aber warum, das ist ja kein Widerspruch zu dem, was ich sage. Ja? Ich behaupte nur, dass ohne diese Gelder Newcastle nie in die Lage gekommen wäre, da mitzumischen. Jetzt haben sie diese Spieler, wie du sagst, auf einem ähnlichen Niveau, wie die sie geschwächelt haben. Und jetzt haben sie sich durchgesetzt. Das nehme ich ihnen nicht weg, den sportlichen Erfolg. Ich sage nur, dass der erkauft ist.
Gut. Aber erkauft ist er doch überall. Gab es die Bayern zahlen nichts? Die haben für den Harry Kane angeblich auch ein bisschen was bezahlt. Ist es nicht erkauft, der Erfolg?
Ja, aber...
Aber?
Ist das, ich glaube, Alfred meint, dass...
Ist die deutsche Mark, ist die deutsche Mark sozusagen besser als... Ich frage dich nur, wie tun immer so, als ob in anderen Ländern, wo nicht
Investoren sind... Dieses Financial Fair Play für der UEFA, das gehört alles hinterfragt. Das ist einfach ein Blödsinn, was da passiert gerade. Staatsfonds und.
Kann man alles, also aber am Ende spielen 11 Menschen auf einem Spielfeld und die müssen als Team funktionieren.
Im Idealfall.
Ja, keine Siehst Frage. Ja, sportlich... geht es ja nur über, dass das Team funktioniert. Ja? Aber wie es zustande kommt, hängt vom Treibstoff ab. Wenn du ein Auto hast und kein Benzin drin, kannst du zu es gehen.
Gut, also Alfred meint damit auch, was die Besitzer betrifft, Marc, ja, ist ein emotionales Thema.
Ich merke es, aber ist ja gut, ist ja schön.
Ja, das ist das Schöne am Fußball, aber wie siehst du dann auch die Rolle von Newcastle United? Weil du auch gesagt hast, die haben jetzt nicht so dermaßen viel auf den Transfermarkt investiert. Gut, die Power dahinter ist schon ordentlich. Was kommt da noch in den nächsten Jahren? Glaubst du, dass die in den nächsten 3 Jahren dann englischer Meister werden, Newcastle United?
Naja, in der Hinsicht gebe ich dem Alfred meiner Meinung nach schon recht, dass wenn du natürlich unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten hast, und das hat Newcastle mehr oder weniger, wenn du schaust, was die saudi-arabische Aramco für einen Jahresgewinn, Nettogewinn gemacht hat mit 160 Milliarden,
glaube ich. Größte Konzern der Welt.
Und da sind ja teilweise staatliche Verflechtungen drin, dann hast du natürlich das Gefühl, dass dort Geld keine Rolle spielt und dass sie Summen aufrufen können. Salah haben sie jetzt probiert loszueisen um eine absurde Summe. Also es geht natürlich alles in die Richtung, ist natürlich auch insgesamt für den europäischen Markt eine richtige Gefahr, die da ausgeht. Transferfenster sollten wir auch mal diskutieren, da haben sie jetzt auch kurz vor Schluss noch eingelenkt, dass sie die europäischen Vereine nicht verärgern wollten, haben da mit 7.9. Schluss gemacht, normalerweise wäre es am 20.9. Schluss gewesen. Also da kommt noch einiges auf uns zu, glaube ich, in Fußball Europa, dass die besten Spieler jetzt nicht mittelfristig dann alle dann abwandern. Darüber kann man denken, wie man will. Aber Newcastle, ich weiß nicht, wie die Aufgaben oder die Visionen von diesem Verein sind, ob sie jetzt quasi so eine Art Salzburger Konzept machen wollen, dass sie mit jungen Spielern nur quasi für Furore sorgen wollen. Da muss man halt die klubtechnische Ausrichtung hinterfragen, aber da habe ich zu wenig Einblicke.
Ja, auf jeden Fall ist und bleibt das ein sehr spannendes Thema. Ich möchte dann wieder auf die österreichischen Spieler, exklusive Salzburg, ich glaube, über Salzburg haben wir jetzt schon genug gesprochen, zurückkommen. Wer noch gar nicht erwähnt wurde, Gernot Trauner, Kapitän beim niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam, dazu ein Christopher Trimmel, ebenfalls Kapitän, so wie auch Alexander Dragovic bei seinem Team Roter Stern Belgrad, oder Martin, wie noch einmal?
Svena Sester.
Ja, danke. Bei Christopher Trimmel ist halt dann die Frage, ob er auch oft von Beginn an spielen wird. Da kommt sie zu einem österreichischen Duell, Union Berlin mit Real Madrid. In der Gruppe dazu auch noch Sporting Braga aus Portugal und die SSC Napoli. Was ist da deine Einschätzung? Auch finde ich hochinteressant von den Gruppen her und sehr spektakuläre Mannschaften.
Ja, zum einen freut es mich mal, dass die ganzen Jungs, die du jetzt gerade genannt hast, bei ihren Vereinen wirklich auch eine tragende Rolle gespielt haben. Wie es jetzt bei Trimmel heuer ausschauen wird, wird man sehen, aber draußen natürlich wieder zu, dass er mit Union, die eine unglaubliche Geschichte geschrieben haben, mit meinem Ex-Trainer Urs Fischer, hätte vor ein paar Jahren jeder dich einliefern lassen in die schon wissen. aber er hat hier einfach unglaubliche Arbeit geleistet und auch das sind so Geschichten, die heuer, glaube ich, die Champions League-Saison sehr, sehr besonders machen. Auch wieder ein Stück weit das Erdige reinbringen in dieses Millionengeschäft. Dementsprechend, glaube ich, können wir uns alle darauf freuen.
Ja, aber was macht denn Urs Fischer so besonders, wenn du ihn schon erwähnst?
Jetzt muss ich leider wieder ein Wort verwenden, wo es dem Alfred alle Haare aufstellt, aber er ist authentisch. Das kann ich wirklich, aus erster Hand sagen.
So wie der Alfred.
Genauso wie in den Interviews rüberkommt, genauso ist er auch. Er hat immer ein offenes Ohr für die Spieler, geht auf die Spieler zu, ist nicht viele Einzelgespräche, behandelt jeden gleich. Bei ihnen gibt es keine Star-Allüren, sondern wenn der Jugendspieler zu spät kommt, kriegt er Strafe. Wenn der ältere Spieler zu spät kommt, kriegt er Strafe. Das habe ich auch schon anders erlebt. Bei dem einen oder anderen Verein dementsprechend ist das, glaube ich, also ich gönne den Erfolg von Herzen. Er hat auch einen österreichischen Co drin, um auch wieder noch eine österreichische Personalie hier in die Runde zu werfen, mit Markus Hoffmann, sein langjähriger Co-Trainer, Salzburger Herkunft. Und ja, ich freue mich auf die Duelle oder auf die Spiele von Union Berlin.
Ja, Alfred, Union Berlin, unglaubliche Geschichte. Wir dürfen nicht vergessen, Christopher Trimmel ist dorthin gewechselt. Da haben viele Fans gesagt, was ist das eigentlich für ein Verein in der zweiten deutschen Bundesliga? Also gut, Union Berlin kennt ein Fußballfan schon, aber jetzt unglaublich, Champions League. Dort wechselt ein Bonucci hin, Brandon Aaronson, der ist von Leeds United ausgeliehen, ist schon richtig Qualität dort vorhanden und für dich auch ein belebendes Element, die Mannschaft mit Urs Fischer, Union Berlin in der Champions League.
Sag mal kurz was zum Wort authentisch.
Einen Moment. Ah. Vollkommen korrekt. Alles, was du hier aufzählst, eine totale Bereicherung ist Union. Und das Verdienst, das gebührt einfach wirklich dem Trainer, Urs Fischer. Und bei ihm, glaube ich, ist diese Worthülse Authentizität durchaus berechtigt. Da bin ich vollkommen bei dir, ähnlich wie es auch Christian Streich ist. Mhm. Das sind Leute, die sind so. Ja, die spielen nichts vor, die sind nicht auf, wie heißt der Plätzchen, Instagram oder so.
Ja, Gott. Sag einfach, das Silberberger von Berlin.
Ja, also. Ja, aber das ist doch Christian Streich beim SC Freiburg.
Das ist doch aber herrlich.
Guter Vergleich.
Also deshalb, für mich ist Union, dass die dabei sind, ein Traum. Wenn man noch bedenkt, dass der große Club Hertha in der zweiten Bundesliga mittlerweile gelandet ist, dann müssen sie dich hinterfragen dort, was machen die eigentlich richtig? Und was machen wir falsch?
Und Hertha hat 340 Millionen investiert.
Ja, Wahnsinn. Eben, aber das würde wiederum genau dafür sprechen, dass das Geld nicht alles ausmacht. Ja. Und Fakt ist, Union Berlin hat übrigens auch einen dreistelligen Millionenbetrag als Budget. Ist ja nicht so, dass die nur mal Würstel und Bier spielen. Nicht? Das muss man jetzt schon mal sagen. Die verkaufen das auch sehr gut, nämlich, dass sie quasi die Underdogs sind, dass sie der fanbasierte Club sind, dass sie also nicht Investoren haben und so weiter. Die machen das schon sehr geschickt. Aber Fakt ist trotzdem, dass sehr viele Sponsoren und auch große Medienunternehmen auch dementsprechend in dieses Produkt Union Berlin, in diesen Club auch hinein investieren.
Ja, mit denen spielen ja viele europäische Clubs. Ja, ne? Dortmund, echte Liebe.
Ja, aber ich wollte nur sagen, das ist ja nicht so, dass die nur einfach so spielen und kein Geld brauchen.
Ja. So na, mit Image wäre dann auch noch zum Beispiel FC St. Pauli zur zweiten deutschen Bundesliga zu nennen. Aber bleiben wir noch kurz bei den Österreichern. Gernot Trauner habe ich jetzt schon erwähnt, bei Feyenoord, gut, der ist dort Kapitän, der wird spielen. Kevin Danso, österreichischer Nationalteamspieler bei Lens. Über wen haben wir noch nicht gesprochen?
Sabitzer.
Marcel Sabitzer mit Borussia Dortmund. Dort fix gesetzt?
Ja, fix gesetzt, aber natürlich, er hat ja leider im Mannschaftsverbund einen sehr schwierigen Saisonstart hinnehmen müssen. Da ist halt die Frage, wie lange bleibt Terzic noch? Es werden ja einige Kandidaten gehandelt, auch Oliver Glasner, der nicht nur in Dortmund gehandelt wird, sondern auch beim DFB, was er mittlerweile, also solange ich denken kann, ich weiß nicht, du kannst noch mal viel länger in deinen Archiven nachdenken.
Hast du jemals eine Anfrage vom DFB bekommen,
Alfred? Aber in meiner Lebenszeit war es noch nie so, dass es ironiefrei von den deutschen Medien kolportiert worden ist, dass ein österreichischer Trainer DFB-Kandidat ist, jetzt nachdem Hansi Flick weg ist. Also das, glaube ich, ist schon eine Auszeichnung für Oliver Glasner. Und jetzt zurück auf Dortmund. Wer da nachfolgen wird, wird sich zeigen. Ich glaube nicht, dass es noch lang gut geht mit Terzic. Die Mannschaft scheint einen richtigen Knacks bekommen zu haben mit dem Saisonfinale letztes Jahr, wo sie gegen Mainz zu Hause nur gewinnen hätten müssen und das einfach in den Sand gesetzt haben. Aber das sieht man einfach, die Mannschaft hat um mit sich zu kämpfen und da ist noch vieles nicht so in der Reihe, wie es sein soll. Deswegen auch undankbar für Marcel, dass er da dazugekommen ist, weil momentan es dort sehr viele psychologische Baustellen gibt.
Ja gut, und Konrad Leimer beim FC Bayern München. Alfred, wird er sich dann dort durchsetzen? Leon Goretzka, Joshua Kimmich sind gesetzt im zentralen defensiven Mittelfeld. Da gibt es ja auch viele Diskussionen. Jetzt kommt er oft als Rechtsverteidiger dann auch zum Zug, Konrad Leimer. Der kann ja eigentlich so gut wie alles spielen. Im österreichischen Nationalteam auch oft kann ich mich erinnern, über die rechte offensive Seite. Also Konrad Leimer, der wird schon zu seinen Einsätzen beim FC Bayern München kommen.
Bin ich voll überzeugt, dass Thomas Tuchel im Trainingsprozess erkennt, welche Spieler ihm helfen können. Und da glaube ich, dass der Konrad im Training permanent Gas gibt. Also da ist keiner, der sich zurücklehnt. Das sehe ich zum Beispiel bei einem Kimmich anders, der ja bereits als der neue Superstar in Deutschland gehandelt wurde. Für mich völlig übertrieben auf seiner Position und daher auf sich
gesehen. Was ist denn seine Position von
Kimmich? Ja, das ist was.
Da Holding Six nämlich.
Oder wie heißt der Blödsinn?
Na bitte, nicht jetzt mit diesen ganzen englischen
ja,
Ausdrücken. Gerade du, Alfred, das gibt es jetzt gar nicht.
Er passt sich an, das ist gut.
Ja, aber Konrad Leimer wird spielen, weil Bayern-Kader ist ja nicht so groß und dann ein Rechtsverteidiger wird der Tuchel auch ab und zu brauchen. Also der wird zu seinen Einsätzen kommen.
Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Die Zeit verfliegt, auch wenn es heute ein Vodcast ist und kein Audiobeweis in dem Sinne als Podcast. Wir wollen aber trotzdem noch über zwei österreichische Vertreter in der Europa League sprechen. Sturm Graz ist mit dabei und der LASK, bleiben wir gleich bei den Oberösterreichern. Die Gruppe ist, ja, manche sagen unglaublich und das hat mit dem FC Liverpool zu tun. Die Mannschaft von Jürgen Klopp ist dieses Jahr gar nicht erst in der Königsklasse vertreten. Also es ist eine Top-Mannschaft, traumlos, besser geht es dann eigentlich gar nicht. Dazu auch noch Union Saint-Gilloise, jetzt habe ich es rausbekommen, aus Belgien und der französische Cupsieger FC Toulouse.
Ja, auch sehr, sehr schwierige Gruppe, hat einen Hauch von Champions League dabei, von den Namen her. Bleibt abzuwarten, wie ernst es Liverpool nimmt in der Europa League-Saison, wie weit sie kommen wollen oder ob das quasi nur so ein lästiges Beihängsel ist, weil das Geld, was da reingespielt wird, das spüren sie wahrscheinlich gar nicht. Oder erkenne das gar nicht am Konto, aber Jürgen Klopp traue ich zu, dass er diesen Bewerb auch gewinnen möchte, in seiner Art, wie er auch über Fußball denkt. Dementsprechend glaube ich, dass das auch interessant werden könnte.
Alfred, wir sind bei deiner Liga sozusagen angelangt. FC Liverpool für dich der große Favorit auf die Europa League, auf den Gewinn der Europa League? Oder glaubst du eher, wobei, was heißt zweite Mannschaft? Dort ist auch der Kader nicht so schlecht. Auch was so die Ersatzspieler betrifft.
Dann bleiben wir mal in der Gruppe. Ja. Etwas zu gewinnen ist ein weiter Weg. Ja. K.O.-Duelle, das kann immer was passieren. Also Liverpool zum Favoriten in der Europa League zu stilisieren, da spiele ich nicht mit. Aber zum Favoriten in der Gruppe kann man Liverpool durchaus ernsthaft ernennen. Aber, jetzt das Aber, Platz 2 wird der LASK sein.
Oh.
Zum einen, weil Saint-Gilloise verglichen mit der letzten Saison namhafte Abgänge hatten, vor allem dem besten
Boniface.
Mann, Boniface, der jetzt bei Leverkusen ist. Auch Teddy Teumer, der Kapitän, war letzte Saison. Also dort ist von dem, was vorher war, jetzt weniger da, nämlich hohe Qualität. Man ist, und das ist ja auch bitter, nur Zweiter geworden letzte Saison hinter
Antwerpen,
richtig.
Ah, Royal Antwerpen, ich bin
genau,
so schön,
und, ja. Nein, es war ja am letzten Spieltag, ist in der Nachspielzeit, ne?
Ja. Richtig.
Alle also, drei Teams,
Wahnsinnsfinale. Die sind während der Saison auf dem Meisterkurs gelegen und plötzlich ist dann nicht mehr der Meister da gestanden. Was war die Hoffnung? Daher, ich glaube, dass Saint-Gilloise die geringsten Chancen hat, gemeinsam mit Toulouse. Toulouse ist eine Mannschaft, mit der wäre ich überhaupt nicht warm. Sie haben den französischen Cup gewonnen, Coupe de France.
Deswegen ja fix in der Europa League.
Deshalb fix in der Europa League, richtig, wegen der Platzierung in der Fünfjahreswertung. Aber diese Truppe ist, die haben, glaube ich, aus 17 verschiedenen Ländern Spieler.
Ja, aber es ist ja nichts Schlechtes.
Nein, bitte benennen Sie, wie du es aufgeschrieben hast.
Ich habe
gestöbert vor der Sendung.
Irgendwie, das verstehe ich nicht. Gibt es in Frankreich nicht wenigstens 10 Idee für einen Cupsieger für den französischen spielen können? Warum muss ich 17 verschiedene Spieler aus
aller Herren
nennen? Ja, was ist schlecht daran? Nein,
mag ich nicht. Okay, gut, FC Toulouse.
Du hast in Österreich auch Vereine, die aus verschiedensten Nationen.
Ja, das ist ja kein Zweifel, das soll ja so sein. Mittlerweile ist ja der Fußball ja ein großer Swingerclub. Jeder macht es mit jedem.
Aber ja,
auf Vereinsebene.
So sind die Zeiten.
Also der Alfred glaubt, dass der LASK Zweiter wird, ja?
Ja, LASK wird fix Zweiter.
Na, ja. Fix!
Ja, arme verlieren in Liverpool.
Er unterstützt den Alfred, dass die beiden anderen Teams sicherlich jetzt vielleicht aktuell gerade nicht in Form sind, aber der LASK ist es leider auch nicht. Und deswegen wünschen wir dem LASK, dass er das, was der Alfred sagt, dass das dann auch in der Europa League
geht. Kannst jetzt schon einen Check unterschreiben.
Aber warum ist der LASK nicht so gut drauf, Martin? Ergebnistechnisch, und da spielt sich alles ein. Also so wäre jetzt mein Eindruck gewesen.
Also so wie sie spielen, korrigiert mich, aber das war jetzt noch alles nicht sehr überzeugend. Ja? Das heißt, oder Alfred?
Überzeugend im Sinne von Dominanz im Spiel und so weiter war nicht der Fall. Ja. Aber sie haben immerhin nur ein Spiel verloren, das war gegen Sturm. Mhm. Dort kann man verlieren, keine Frage, ja, weil Sturm wirklich in Österreich, glaube ich, nach wie vor die Nummer zwei ist. Aber ansonsten hat man mit mittelprächtigen Leistungen doch Punkte geholt. Und das stimmt mich insofern positiv, wenn die Mannschaft einmal wirklich funktioniert im Gesamten, dass sie eine Performance hat, die höher ist als jetzt, dann werden sie auch Spiele am laufenden Band gewinnen. Das heißt, ich glaube, dass ob jetzt mit dem Wechsel des Sommers zum Herbst der LASK durchaus durchstarten wird.
Und sie hatten ja auch einen Trainerwechsel, muss man auch dazu sagen, mit einer Philosophiewechsel. Und das ist auch für die Spieler etwas, worauf man sich einstellen muss, auch wenn das jetzt von außen immer so leicht dahergesagt ist, aber etwas zu tun ist immer leichter als etwas zu das zu sagen ist immer leichter als etwas zu machen.
Ja, aber deine Einschätzung, der LASK, Zweiter, Dritter oder dann vielleicht sogar Erster?
Ja, so wie gesagt, schwer einzuschätzen, weil ich nicht weiß, wie ernst es quasi der große FC Liverpool nehmen wird. Aber sonst glaube ich, dass alle anderen, Toulouse und Saint-Gilloise, sind auf jeden Fall in Reichweite für den LASK. Und bei Liverpool ist halt für mich die Unbekannte.
Also Liverpool ist für mich nicht nur Favorit, sondern ich glaube, bin trotzdem der Meinung. Jürgen Klopp hat diesen Bewerb schon einmal gewonnen mit Liverpool. Die wollen den hundertprozentig gewinnen. Natürlich ist die Premier League wichtiger, brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber die wollen da drüber, also im Herbst und auch im Frühjahr. Und beim LASK würde ich mich freuen, wenn sie weiterkommen. Auch Platz 3 würde übrigens die Zwischenrunde bedeuten im Kampf um ein Ticket dann für die Conference League im Übrigen und dann kommst du wahrscheinlich eh schon zu Sturm. Würde ich mich freuen, wenn sowohl Salzburg als auch der LASK als auch Sturm punkten. Ja, denn absolut. Es sind alle drei Gruppen, in denen die Österreicher sind, äußerst schwierig. Und wir bräuchten Punkte für die Fünfjahreswertung.
Derzeit nur 11. Österreich.
Ich bin immer Optimist, aber ich kann sagen, es kann auch ganz bitter werden, der Herbst. Ja? Aber hoffentlich wird es nicht so sein.
Ja, wir gehen natürlich vom Positiven aus, dass die österreichischen Teams, die drei Vertreter, viel Punkte sammeln. Und das erste Spiel ist ja dann gleich nächsten Donnerstag LASK zu Hause gegen den großen FC Liverpool. Auch nicht schlecht, vielleicht, was dann die Aufstellung betrifft, dass es da für beide Teams mit null Punkten losgeht am ersten Spieltag. Natürlich alle Spiele von der UEFA Europa League und Conference League bei uns auf Sky zu sehen, ebenso wie alle Spiele aus der Champions League. Und dann sprechen wir jetzt noch über die Sturm Graz Gruppe, Atalanta Bergamo, Sporting Lissabon aus Portugal, Bergamo aus Italien und dann noch der polnische Meister Rakow. Ist das die große Unbekannte?
Für mich ja, die habe ich gar nicht am Schirm gehabt, ehrlicherweise. Verfolgt das eher selten, aber die anderen zwei sind absolute Kracher und meiner Meinung nach ist diese Gruppe schwieriger einzuschätzen wie die von LASK. Die Grazer haben es drauf, sie haben schon einige Learnings ziehen können in den letzten Jahren auf internationaler Ebene, aber das sind schon zwei Mannschaften, die ihnen richtig wehtun könnten.
Atalanta Bergamo, da fällt uns natürlich Rasmus Højlund ein, ist zu Manchester United gewechselt. Ablösesumme war jetzt, glaube ich, dann auch so ein bisschen über 70 Millionen. Aber fällt schon auf, Atalanta Bergamo spielt sehr offensiv geprägten Fußball. War ja so in den vergangenen Jahren immer so die offensiv stärkste Mannschaft, was das Torschießen in der Serie A betrifft. In der vergangenen Saison war es nicht ganz so, aber da deine Einschätzungen, Atalanta, der große Favorit auf den Gruppensieg, ja, du schüttelst schon den Kopf, war fast zu erwarten, eher Sporting oder du sagst, es kann Sporting, dann ohnehin ja, nur Sturm Graz werden, weil die haben jetzt so dazugelernt in den vergangenen Jahren auf internationalem Parkett. Das also ist jetzt einfach soweit.
Aus meiner Sicht in der Vorbereitung zu dieser Gruppe glaube ich, dass Rakow chancenlos ist. Ja. Die, wenn ich mir das ansehe, die haben, sind Meister in Polen und haben nicht einen Teamspieler. Oh ja, die Nummer 8.
Waren immerhin im Champions League Playoff dann?
Die polnische Nationalmannschaft besteht ja praktisch nur mehr aus Legionären. Ja.
Also, die Österreicher auch.
Ja, aber. Ich sage mal, mit Ausnahme von Lewandowski fallen mir nicht viele ein, die ein Niveau haben wie Arnautovic oder halt Alaba. Fakt ist für mich, der Meister von Polen, Rakow, hat keinen Teamspieler. Einer, der auf der Bank sitzt. Gut. Okay. Deshalb chancenlos für mich. Favorit ist mit Ruben Amorim Sporting Lissabon. Die haben einen super Kicker, den Gonçalves vorne.
Pedro Gonçalves,
genau. Genau, der ist überragend.
Hat ein super Tor, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben. Ich glaube, gegen den FC Arsenal London war es, da hat er fast von der Mittellauflage hat er den Ball ins Tor gehoben. Also nur für unsere Zuseherinnen und Zuseher kann man sich auf unserer Homepage sicherlich bei den Highlights dann auch noch ansehen. Entschuldigung, Alfred.
Gut, dann Gasparini mit Atalanta ist, sollte man meinen, der zweite Favorit in der Gruppe. Aber Sturm hat schon bewiesen, gegen Lazio zum Beispiel, dass sie mit italienischen Teams auch ganz gut können. Letzte Saison zweimal unentschieden gegen die Römer. Und so gesehen kann ich mir durchaus vorstellen, dass man Platz 2 hinter Sporting holen kann.
Na bitte, auch hier gute Ansage. Martin, wie siehst du die Rollenverteilung in der Gruppe von Sturm Graz?
Also ich würde die Polen nicht unterschätzen. Im Playoffs haben wir gesehen, da sind sie knapp gescheitert, sonst wären sie sogar in der Champions League gewesen. Das ist eine Mannschaft, die ist unangenehm, aber natürlich wäre das die Chance für Sturm vielleicht, da zumindest zu überwintern. Sporting ist stark, auch wenn sie in der letzten Saison hinter Benfica und
Vierter sind sie gewonnen.
Und ich wollte gerade sagen, Benfica, Porto und Praga waren. Also das ist auch noch zu fragen, aber trotzdem auf alle Fälle auf dem Niveau, wo Sturm ist. Und bei Bergamo brauchen wir nicht reden. Das war die Mannschaft, vor allem dank des Trainers Gasparini, der einfach seit Jahren mit dieser Mannschaft Hervorragendes leistet. Das sind jetzt nicht immer die bekannten Namen, aber das ist eine ziemliche Hausnummer auch für Sturm. Also ich sage, ich weiß gar nicht, ob jetzt Atalanta oder Sporting da die Favoriten sind. Es ist jedenfalls für Sturm jeder Punkt ein Gewinn. Und also wenn es 8 Punkte wären, so im letzten Jahr, das wäre für mich eine Überraschung für Sturm. Aber dann würde man hoffen, dass diesmal die 8 Punkte reichen, um weiterzukommen.
Ja, Wahnsinn eigentlich, was damals möglich war, mit 8 Punkten auszuscheiden als Gruppenletzter.
Das muss man mal schaffen, ja.
Das muss eine Mannschaft wahrlich erst einmal schaffen. Also es ist auf jeden Fall ordentlich Spannung garantiert. Wir drücken den 3 österreichischen Vertretern die Daumen. Sturm Graz und LASK geben in der Europa League dabei und der FC Salzburg in der Champions League. Aber Marc, weil du es vorhin auch schon erwähnt hast, wir drücken auch Oliver Glasner die Daumen, dass er Nationaltrainer der deutschen Mannschaft wird.
Oder? Ja, also warum nicht? Ich habe da mit diesen Dingen eher weniger Probleme, das auch irgendwie auszusprechen und mir zu wünschen. Ich glaube grundsätzlich, wir alle, oder das ist auch mein Wunsch, irgendwie, wir sollten alle Österreicher, die im Ausland arbeiten, unterstützen und hoffen, dass sie so gut wie möglich ihre Arbeit machen und auch Erfolg haben, weil dadurch natürlich auch wir als heimische Liga davon profitieren können. Und ich halte nichts von einem Lebensstil von geprägt von Missgunst und Neid und was auch immer. Das bringt dich nicht voran, sondern bleib bei dir und wenn es wer anderer schön hat, dann freu dich für ihn.
Das sind eigentlich die perfekten Abschlussworte. Oder Alfred, soll ich dich jetzt auch noch zu Oliver Glasner fragen, was vielleicht dann eventuell das betrifft, dass er dort Nationalteamtrainer werden könnte bei den Deutschen. Dort steht ja dann die Heim-EM im nächsten Jahr an. Gut.
Ich wollte zum Abschluss nur sagen, was der Marc gesagt hat, und ich drücke deshalb auch dem Andi Herzog die Daumen, dass er mit Südkorea die Kurve kreuzt.
Gemeinsam mit Jürgen Klinsmann, der dort Cheftrainer ist. Ja, wir drücken natürlich allen Österreichern, die da irgendwo in der Weltgeschichte im Fußball tätig sind, die Daumen. War sehr interessant. Wir sind leider schon am Ende angelangt. Ich sage vielen herzlichen Dank, Marc und Alfred, an unsere beiden Sky-Experten, aber Experte bist auch du, Martin. Auch an dich vielen Dank. Heute bei der Premiere beim Audiobeweis Spezial. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon, wenn es dann am 19. September, sprich am nächsten Dienstag losgeht, habe ich mir auch gleich aufgeschrieben, 18.45 Uhr, Milan gegen Newcastle und IB aus Bern gegen RB Leipzig. Also da ist dann mit RB Leipzig hoffentlich sind dann gleich die 3 Österreicher im Einsatz.
Vorberichterstattung ab 18 Uhr.
Vielen Dank, Martin. Das wollte ich jetzt dir überlassen, weil ich glaube, du moderierst an diesem Tag.
Ich darf da ein wenig unterstützen.
Ja, also, wir freuen uns schon drauf auf die neue Champions League-Saison und dann auch die Europa- und Conference League. Alle Spiele, wie gesagt, bei uns auf Sky Sport Austria zu sehen. Und ich bedanke mich auch recht herzlich bei Ihnen, werte Zuseherinnen und Zuseher, dass Sie heute mit dabei waren bei unserer Premiere beim Audiobeweis Spezial als Podcast. Also, damit wünsche ich Ihnen noch einen hoffentlich angenehmen Tag, Abend, wie auch immer und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.